kommen wir zum Abschluss der Predigtreihe. Ich hoffe, dass ich euch so ein Stückchen mitnehmen konnte in dem Reim, was Gemeinde, was Gemeinschaft eigentlich wirklich bedeutet. Dass es nicht nur so ein Treff ist, was man mal am Sonntag macht oder mal Mittwoch macht, sondern tatsächlich, dass Gemeinde viel mehr ist als das, was wir uns vorstellen können. Nämlich, ja, lebensnotwendig. Gemeinschaft meine ich nicht nur diese Gemeinde hier mit am Ort, wie ich letztes Mal sagte, sondern auch tatsächlich da, wo wir uns treffen, wo wir uns gemeinsam austauschen, da wo wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, da wo wir gemeinsam einfach mal die Seele baumeln lassen können, zugehört werden. Da haben wir über das Gebet gesprochen, was der Motor einer Gemeinde ist. Und wie toll es ist, füreinander zu beten, füreinander da zu sein, gemeinsam im Gebet Wunder zu entdecken. Und dann haben wir letzte Woche gesprochen über das Wort Gottes, wie mächtig das ist. Und wie sehr wir das Wort Gottes brauchen, um uns auch selber auch untereinander zurechtzuweisen, zu korrigieren, ja, gegenseitig auch anzuspornen. Ein gutes Wort ist manchmal so wichtig, besonders dann, wenn man so aus einer harten Woche kommt und dann dir gesagt wird, hey, toll, dass du wieder da bist. Es muss nicht immer biblisch sein, aber Gott redet zu mir und zu uns und sagt zu uns jeden Tag, schön, dass du da bist. Ich freue mich über dich. Das ist biblisch. Und wenn wir in der Bibel lesen, werden wir das finden, wie toll Gott uns findet. Vergesst das niemals. Du bist in Gottes Augen nicht schlecht. Überhaupt nicht. Der einzige Makel, das, was wir Menschen tragen, was uns leider mitgegeben worden ist, wo wir gegen uns nicht wehren können, ist einfach die Sünde. Die bleibt in uns. Dagegen machen wir gar nichts. Und mich hat letzte Woche etwas rumgetrieben, das möchte ich auch so ein Stückchen mitnehmen, über das Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Frank hatte gerade so eine Stelle vorgelesen, wo drin steht, also wenn du was gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester hast oder gegen deinen Freund, dann erst gehe dort dann hin, persönlich dann und dann komme und bringe und komme zum Abendmahl. Das hat mich jahrelang, hat mich das so ein bisschen beschäftigt. Mich auch immer dazu getrieben, eben nicht am Abendmahl dran teilzunehmen. Klar, wenn ich Dinge gemacht habe, die absolut nicht gut waren, und ich dann sonntags morgens, wenn ich dann am Samstagabend gesoffen habe, richtig wie ein Ketzer, was oft vorgekommen, richtig viel gesoffen habe, und ich dann sonntags morgens hier in der Gemeinde saß, und ich am Abendmahl dran teilgenommen habe, okay, da hätte ich mich lieber fragen sollen, hätte ich lieber nüchtern erstmal ausschlafen legen sollen, oder dass du nüchtern bist, oder ja, das war nicht gut. Aber was ich glaube, was gemeint ist, ist dieses Überlege, mit dem du Streit hast und gehe dorthin versöhnlich zuerst. Wisst ihr, wir haben eine ganze Woche Zeit, um Palaver aus dem Weg zu räumen, eine ganze Woche, bevor wir wieder zum Abendmahl kommen. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Lapide? Lapide war einer der letzten jüdischen Rabbiner. Lapide hat sich um die Aussöhnung der Christen mit den Juden so so gekämpft darum, dass die Aussöhnung zwischen den Geschwistern wieder stattfindet, zwischen den Juden und zwischen den Christen. Und Lapide hat sich sehr, sehr stark nicht nur mit dem Alten Testament beschäftigt, sondern auch mit dem Neuen Testament beschäftigt, als Jude. Er war kein Christ. Und der kam an der Stelle, wo es über diese Nächstenliebe ging. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sprechen hier alle kein Hebräisch. Und wir sprechen leider auch alle kein Griechisch. Und wir gucken nicht mit den Augen eines Orientalen, was damals in dieser Welt, als Jesus das sagte. Jesus war ein Orientaler. Ja, der kam aus dem Orient und war kein Mitteleuropäer. Sondern er kam wirklich tatsächlich, er hat auch Kultur miterlebt. Er ist auch jüdisch erzogen worden. Sein Weltblick war auch jüdisch. Ja. Und das war maßgeblich. Und Lapide schrieb also, wie soll man das beschreiben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat mir sehr geholfen. Und zwar sagt Lapide, im Hebräischen gilt nicht das Wort, diese göttliche Liebe zu den Menschen zu haben, sondern das Wort wird gebraucht als brückenbauend. Das heißt, wenn du sagst, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, dann meint Jesus damit, baue Brücken zu ihm. Baue Brücken der Verständigung auf. Und alles aus diesen Brücken der Verständigung wird automatisch Freundschaft erwachsen. Also Jesus verlangt nicht von mir, meinen Feind so zu lieben, sofort. Ich muss dich lieben. Sondern tatsächlich, Jesus sagt, baue Brücken zu deinem Nächsten auf. Baue Brücken auf. Gott hat uns so richtig geliebt. Mit allem, was nur möglich ist. Da gibt es ein Wort drüber, im Griechischen heißt Agape, die göttliche Liebe, wozu wir gar nicht fähig sind. Warum nicht? Weil wir Sünder sind. Wir werden jeden Tag sündigen, auch weiterhin. Wir sind nur begnadigte Sünder und eben durch Jesu Blut. Aber was mit der Nächstenliebe gemeint ist, ihr Lieben, ist damit gemeint, baue Brücken zu den Nächsten. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat auch den Druck mir weggenommen, zu sagen, wie soll ich denn jemanden, den jetzt so lieben, der mir so Böses angetan hat? Oder der, wie soll ich das schaffen? Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Nicht nur zu mir oder hier in der Welt. Sondern Jesus sagt, baue Brücken zu deinem Nächsten auf. Und aus diesen Brücken, was du baust zu deinem Nächsten, baust du Kontakte auf, baust du Beziehungen auf. Und aus dieser Beziehung, die du aufbaust, kann Liebe entstehen. Es muss ja noch nicht mal Liebe entstehen, aber es kann entstehen, dass du mit dem Mann wirklich in Kooperation leben kannst. Oder keine Ahnung, wie man sowas nennen mag. Also das hat mir sehr geholfen, damit klarzukommen, auch Abendmahl zu feiern. Natürlich versuche ich, wenn es geht, mit meinen Mitmenschen gut klarzukommen. Aber oft klappt es einfach nicht. Und natürlich muss ich auch mal Gespräche suchen. Aber trotzdem gilt auch das Abendmahl für dich, dass du immer kommen kannst zu Jesus, auch im Abendmahl, auch vor dem Abendmahl. Sagen, mir tut das alles leid und ich werde das korrigieren. Also das ist für mich so wichtig. Und dass viele Menschen sind gequält worden, weil sie, du darfst nicht dran teilnehmen, weil du das und das gemacht hast. Weil du das und das gemacht hast. Ich glaube, Jesus ruft mich in eine Eigenverantwortung hinein. Andere brauchen für mich die Verantwortung nicht zu übernehmen. Sondern ich stehe in Eigenverantwortung vor Jesus selber mit meinem Tun und mit meinem Handeln. Vergiss das niemals. Denke immer darüber nach, wenn du zum Abendmahl kommst, tatsächlich, ob du, wenn du jetzt am Abendmahl daran teilnimmst, ob das wirklich gut ist. Ob du wirklich was hast, was wirklich bereinigt werden muss. Und dann erst kläre das ab. Aber nicht wirklich, wenn du kleine Querelen hast. Also das ist so meine Sicht der Dinge. Baue Brücken. Baue Brücken zu deinem Nächsten auf. Lass Dinge, die nicht bereinigt sind, nicht einfach so stehen, sondern gehe und bereinige das. Kläre das. Das ist manchmal sehr, sehr schwer, aber manchmal ist es gut, wenn man klare Gespräche geführt hat. Das ist so, was mir so vom Lapide echt so hängen geblieben ist. Und das tat echt gut, um das zu verstehen. Aber gut, kommen wir jetzt zu der Säule Abendmahl. Für mich, Andreas Pavlik, ist die Säule das Wichtigste, was die Gemeinde hat. Für mich so, das ist für mich so das tragende Element, die tragende Säule. Deswegen hätte ich eigentlich die Säule am liebsten so in die Mitte gemalt, weil die Säule ist so, Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Was meint Jesus denn damit? Jesus meint damit, das, was ich für euch getan habe. Jesus hat uns durch seinen Tod aus der Sklaverei der Sünde befreit. Wir sind Freie. Wir sind freie Christenmenschen. Und das ist genau das, was Christus gemacht hat. Er hat uns freigekauft vom Tod. Er hat uns freigekauft von dem Druck der Sünde. Er hat uns freigekauft vom Verlorensein, von der ewigen Verdammnis. Denn das folgt aus dem Nichtglauben an Jesus, nämlich die Verdammnis. Und das muss man sagen. Das muss man leider sagen. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, ist verloren. Wie jetzt letztendlich die Verlorenheit aussieht, weiß ich nicht. Aber sie spricht davon, dass es nur heulen und zähneknirschend sein wird. Wie das nun sein wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht schön. Also, Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Uns zu befreien von der Schuld, von Sünde, vom Sklavenhaus der Sünde. Jesus, ich finde toll, dass du das heute so ausgeholt hast. Mit der Geschichte, die auch dahinter hängt, mit Israel, dann brauche ich ja nicht mehr darauf einzugehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um ein anderes ein bisschen deutlicher zu machen. Das ist das, woran wir uns erinnern müssen. Das Freikaufen. Jesus vergoss sein Blut. Jesus hat seinen Leib gebrochen für uns. Esst und trinkt. Da ist damit gemeint, diese Aufnahme, diese Verinnerlichung, dieses Aufnehmen, dieses, ja, sich vereinleiben, sagt man ja auch, sich vereinleiben, sich das durch und durch. Für mich ist das immer so, wenn ich meinen Tee trinke, was trinke ich immer, Tanja? Mein Ingwertee, genau. Wenn ich mal so einen Ingwertee schön klein geraspelt habe, so richtig schöne lange Stange klein geraspelt habe, das mit heißem Wasser aufgieße, ja, und dann ich da trinke, dann geht das so richtig durch, dann schüttel ich mich so, und das kribbelt im Hals, das kribbelt immer. Rebecca mag das nicht, die muss das heute Morgen trinken, deswegen guckt die mich gerade so an. Es hilft so gegen Grippe, es hilft so gegen Erkältung, es putzt einen so richtig auf, es lässt einen so ein bisschen Haare wachsen, hat man das Gefühl. Und ja, wisst ihr, Frau Vierwald, du bist irgendwie Hacki, trinken wir Ingwer. Und wisst ihr, und das tut so gut. Und das ist so, weil ich damit meine, wenn ich komme und so am Abend mal dran teilnehme, ich nehme Jesus in mich auf und es tut gut, es lässt mich wohlfühlen. Ich weiß, boah, jetzt könnte ich mich noch so hinlegen, ein Stündchen, eine Decke drüber ziehen und mich so kuscheln an Jesus. Dolores wollte nicht sagen, ich will kuscheln mit Jesus. Und das klingt jetzt für uns ziemlich doof, wie kann man das erzählen? Aber so ist das, wir sind Kinder Gottes. Und wenn ihr selber Kinder habt, Kinder kommen zum Kuscheln. Kinder kommen zum Kuscheln. Und die freuen sich, egal wie alt sie werden. Ne? Okay, guck jetzt weg. Ist egal wie alt, denn Kinder freuen sich an Kuscheln. Und die Alten freuen sich auch am Kuscheln. Ich finde das toll. Ja? Aber so empfinde ich das, wenn ich zum Abendmahl komme, wenn ich da sitze und denke, boah, ist das toll. Ich habe mal zum Freund gesagt, ich könnte nur Abendmahl feiern, weil ich es einfach toll finde, was er für mich gemacht hat. Und ich glaube, desto schwerer die Belastung in meinem Leben war und ist, auf jeden Fall war, desto mehr ist mir weggenommen worden. Und Jesus sagt, so oft ihr zusammenkommt, macht das zu meinem Gedächtnis. Also so oft wir eigentlich kommen, eigentlich, und wenn wir zu Hause sind, in Gruppen sind oder keine Ahnung, wir Freunde haben, da haben, wir sind Christen, dann feiert ruhig das Abendmahl. Dann feiert ruhig das Abendmahl, auch zu zweit, feiert das ruhig. Sagt, das ist toll, hier hast du Brot, Jesus hat sein Leib für uns gebrochen. Nimm den Wein oder nimm einen Schluck Kaffee. Ich glaube, es kommt auf ein Sinnbild an, was ihr da macht. Und das ist toll, das ist toll. Weil man das weiß, da sind wir vereint, in Christus sind wir vereint. Das ist das mein Leben, was so bestimmt. Und das andere ist, so oft ihr zusammenkommt, so oft wie so ein Gegenwärtiges. Die Vergangenheit formt meine Gegenwart. Christus hat mich aus meiner alten Vergangenheit herausgeholt, herausgeliebt und in eine Gegenwart gesetzt, die mit ihm verbunden ist auf ewig. Gegenwärtiges Feiern und nicht Trübsal blasen. Oh, was bin ich für ein armer Tropf? Hallo? Mal, wenn ich von einem Krebsgeschwür befreit werde, ich sage da jetzt mal ganz böse, dann laufe ich nicht rum wie ein armer Tropf, sondern tatsächlich, dann freue ich mich total. Oder ist das nicht so? Wenn du noch von etwas befreit wirst, wenn du von der Last weggenommen wirst, wenn einer deine Schulden bezahlt, wer bezahlt euch meine Schulden? Also wenn einer meine Schulden bezahlt, oder keine Ahnung, wenn man dann bin ich nicht so ein Tropf, sondern dann freue ich darüber. Die Bibel sagt, dann bist du Hallel. Halleluja, ja, das ist das Tolle, dass ein Befreiungsakt, was stattfindet. Israel hat mega gefeiert, als sie ausgezogen sind aus Jerusalem. Die haben keinen Schuss Ägypten, sondern sie haben gefeiert. Nachher haben sie sich zurückgesehnt nach Ägypten, weil es noch ein bisschen schwerer wurde in ihr Leben. Aber das Abendmahl ist eine riesige Feierei. Eine riesige Feierei. Das ist eine Verkündigung, was in der Welt hineinknallt. Wir müssen nicht uns auf die Straße stellen, sondern ladet mal Leute zum Abendmahl ein. Kommt mal vorbei. Wir erzählen euch mal die Geschichte, das, was Jesus für uns getan hat. Wir feiern Jesus. Das ist Abendmahl. Wir feiern Jesus. Wir feiern unsere Befreiung. Und das sollten wir jeden Sonntag eigentlich tun, so oft wir zusammenkommen. In Apostelgeschichte 2, 42 steht das. So oft sie aber zusammenkamen, brachen sie das Brot. Und gaben es untereinander. Und wie oft geht leider das Abendmahl verloren in der Geschichte, in der Kirche. Teilweise nur einmal im Monat. Wie früher als Brüdergemeinde haben wir jeden Sonntag das Abendmahl gefeiert. Und wenn wir mal Glück haben, feiern wir nur mal einmal. Das kann doch nicht sein. Das Abendmahl ist das Fundament unseres Glaubens mit. Und das Abendmahl ist nicht langweilig. Das Abendmahl ist eine riesige Feierei. Da haben Leute richtig Spaß dran, da kann man richtig Spaß dran haben. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich sehe das, Andreas sieht das so. Ich erzähle euch meine Schwärmerei von meinen Abendmahl, sage ich mal, was ich feiere, was ich so liebe. Und wenn dann, stellt euch Folgendes vor, früher war Tradition gewesen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern es war in der christlichen Tradition so, dass man, wenn man sich getroffen hat und das Brot geteilt hat und den Wein getrunken hat oder Traubensaft getrunken hat oder Wasser getrunken hat, denn in der Wüste gab es ja kaum Wein, da haben sie Wasser getrunken, dann haben die Geschichten erzählt von Gott und von Jesus, was er so getan hat in ihrem Leben. Und oft habe ich das Gefühl, dass Menschen nicht mehr erzählen, was Jesus so in ihrem Leben getan hat. Und dafür ist es so schön, der Sonntag so toll, dass man sich so hinstellen kann und über Jesus sehr reden kann. Das hat Jesus die Woche für mich getan. Oder auch den Geschwistern sagen kann, ich hätte gerne erlebt, dass ich so und so. Das gegenseitige Tragen kommt im Abendmahl raus. Ein Wort, was mich so begleitet hat, dass ich das lesen kann sonntags. Das war früher in der Gemeinde hier eine riesige Tradition. Na gut, manchmal ist es missbraucht worden, aber ich sag mal, um eigene Meinung zu äußern. Aber die Tradition ist so, dass man wirklich sagt, mit Bibelstellen Gott lobt und preist, mit Liedern, die man vorschlägt, Gott wirklich loben kann, preisen kann. Oder die Zeugnisse, was man so erlebt hat mit Jesus während der Woche über. Wow, wisst ihr, was das gibt? Das gibt einen Schub für den Nächsten, der rechts neben dir sitzt. Wenn einer seine Geschichte erzählt, eine Geschichte vorliest, ja, Tanja liest du wahrscheinlich tolle Geschichten vor, was sie so entdeckt hat. Und dann kommst du zum Nachdenken. Das ist das Abendmahl. Das ist so fantastisch. Und dann redet das Abendmahl von der Zukunft, sagt Jesus, bis ich wiederkommen werde. Leute, Jesus kommt wieder. Das hat er gesagt. Tut dies, bis ich wiederkomme. Wir haben auch eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft, die wir feiern können in diesem Abendmahl. Wir haben eine Zukunft. Haltet euch nicht an irdischen Dingen fest, sagt die Bibel, sagt Jesus selber. Haltet euch nicht daran fest, denn ich bin eure Zukunft. Macht euch keine Sorgen. Ich trage euch. Und er trägt uns in der Gemeinschaft, die wir haben untereinander. Aber wir können uns nicht tragen, wenn wir wegbleiben. Wenn wir nicht gemeinsam da sind, füreinander kämpfen. Das Abendmahl ist eine zukunftsweisende Perspektive für uns in unserem Leben. Und wir haben in unserer Welt eine Zukunft. Nicht hier, sondern nicht in dieser Welt, sondern eine Welt, die später kommen wird, bis er sein Königreich der Himmel aufbauen wird. Wieder hier ganz neu entstehen lassen wird. Das ist für mich Abendmahl. Und das ist toll zu feiern, Abendmahl, wo jeder dran teilhaben kann. Mal kurz setzen lassen. Durchatmen. Sag mal, gibt es ein anderes Wort für Abendmahl?
Liebesmahl.
Genau. Liebesmahl. Ich finde das Wort Liebesmahl viel besser als Abendmahl. Das Abendmahl war mal ein Abendmahl. Nein, Liebesmahl. Es ist ein Liebesmahl. Und das ist so für mich so, ja, alles das, was Gott für mich tut, auch wenn ich es nicht verstehen kann, tut er aus Liebe zu mir. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, manchmal. Er ist wie ein Vater. Und wenn ich daran denke, mein Vater hat oft die Dinge mit mir gemacht oder an mir gemacht oder mit mir gemacht, sage ich mal lieber so rum, die habe ich oft nicht verstanden, die habe ich bis heute noch nicht verstanden. Manchmal suche ich immer noch nach dem Sinn. Aber manche Dinge waren gut. Manche Dinge waren gut, um mich auf dem rechten Weg zu halten. Das Abendmahl. Das Abendmahl ist Verkündigungsmahl. Verkündigungsmahl. Damit zeigen wir, wie sehr Gott uns lieb hat. Und ich würde das auch lieber als Liebesmahl bezeichnen. Wie ihr seht, jetzt sind ja diese vier Säulen voll geworden. Und das Liebesmahl, wie schon gesagt, würde ich lieber am liebsten in die Mitte setzen. Aber lassen wir das da. Es ist einer der Säulen, die wir brauchen, um ja, uns daran zu erinnern. Gegen das Vergessen. für die Gegenwart, für die Zukunft zu leben. Darf ich das so sagen? Habe ich gesagt. Das hier, was ich so rumgestrichelt habe, wer ist das? Was könnte das sein? Das Fundament. Und wer ist das Fundament unseres Glaubens? Jesus. Diese Säulen stehen auf einem Fundament. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Denn wir können Gemeinden nur mitbauen, wenn unser Fundament Jesus Christus ist. Und wir wissen, dass Jesus Christus sich in der Schrift offenbart, dass wie er denkt, klar denkt er meint auch mehr, aber wir haben ja dann nur erstmal die Bibel, wie er damit mit uns redet. Und wie ihr seht, habe ich überall so kleine Pfeile eingezeichnet. Was könnten diese Pfeile sein? Oh, da habe ich überall so kleine Pfeile reingemalt. Was könnten die kleinen Pfeile sein? Ja gut, ich habe es einfach, ich bin Maurer, ich kenne mich da so ein bisschen mit aus. Aber Peter, wollte ich. Gegenseitige Ankerpunkte, genau. Verbindungen. Eisenbewehrungen nennt man sowas auch. Eisenbewehrungen. Keine dieser Säulen steht alleine für sich selbst. Keine. Alle diese Säulen haben Verbindung untereinander. Wenn eine Säule in die Schieflage kommt, was passiert automatisch? Da steht das ganze Haus in Schieflage. Kann das ganze Haus in Schieflage kommen? Eine Zeit lang können drei Säulen ein Haus tragen, nur eine kurze Zeit. Danach bekommt das Haus Schlagseite. So, und damit beginnt das ganze Haus zu kippen. Diese Säulen sind keine leeren Säulen, sondern können gefüllt werden. In 1. Korinther Kapitel 12, im Epheserbrief, im Petrusbrief, im Timotheusbrief, eigentlich quer durch das gesamte Neue Testament und das Alte Testament, wenn man genauer liest, auch, gibt uns Gott Gaben mit. Gibt uns Gott Gaben mit. Gott schenkt uns Säulen und sagt, diese Säulen wie Gemeinschaft, Gebet, Bibel, also Wort Gottes und Abendmahl könnt ihr füllen. Ich gebe euch Gaben dafür, dass ihr diese Säulen füllen könnt. Jeder von uns, der hier sitzt, ob groß oder klein, der Adrian auch, ob groß oder klein, ob alt oder jung, jeder hat von Gott eine Gabe bekommen, wie er diese Säule mitfüllen kann. Wenn ich an eine Gemeinschaft denke, denke ich nicht nur an sonntags, sondern tatsächlich, wisst ihr, dass wir viele Kinder haben hier in der Gemeinde? Wir haben viele Kinder in dieser Gemeinde. Ich glaube, 13 oder 14 Kinder haben wir in dieser Gemeinde. Wobei Corinna den größten Teil aber zu beigetragen hat. Aber ist so. Finde ich toll. Obwohl ich 6 Kinder, weiß ich nicht. Für mich jetzt wäre echt viel. Leider genug. Also, das gehört auch zur Gemeinschaft dazu. Kinder sind nicht außerhalb, sondern gehören dazu. Ja, wir brauchen Leute, die Kinderarbeit machen. Die Kinder sagen, ich habe Spaß an Kindern. Ich möchte was mit Kindern machen. Gemeinde ohne Kinder ist keine Zukunft. Gemeinde ohne Kinder ist ohne Zukunft. Oder was ist mit Frauenkreis? Mega Frauenkreis. Frauenkreis gehört genauso zur Gemeinschaftsbildung dazu, für die Säule der Gemeinschaft zu bilden. Und ich höre viel positives Echo. Meine Frau erzählt, das ist so geil da, das ist so toll da, das macht Spaß. Hey, komm zur Frauenstunde. Oder Männerkreis. Wir haben früher mal Männerkreis gehabt. Da hat es kein Männerkreis mehr, aber haben schon unterhalten, wir wollen wieder Männerkreis machen. Soll ich mich am besten hier reinstellen, Erhard? Ne? Okay, wir haben früher Männerarbeit gehabt, da wird auch wieder entstehen, Männerarbeit. Aber wir suchen jemanden, der das macht. Es kann nicht nur immer an eine Person oder zwei Personen hängen. Wer hat Spaß an Männerarbeit? Herzliche Einladung, probier es doch. Was kann man noch machen an Gemeinschaftsarbeit? Wir haben die Bibelstunde, super. Was haben wir noch?
Wisst ihr, macht euch mal Gedanken. Oder wie ist es mit Gebet? Früher haben wir hier Gebetstreffen gemacht, Gebetsgärten gemacht, so ein Gebetsgarten. Das haben wir ja mal gemacht gehabt, in Essen haben wir es mal gemacht gehabt. So ein Gebetsgarten, wo verschiedene, haben wir auch hier gemacht, verschiedene Stationen waren, wo wir gebetet haben, in verschiedenen Stationen für bestimmte Dinge, wo wir mal Gebete gemacht haben, oder für Politik zu beten. Oder. Man kann so tolle Dinge entwickeln. Damit kann man die Säule des Gebets auch füllen. Sondern Gebet ist ja wirklich flächendeckend, viel größer, als wir uns vorstellen können. Wir haben Gaben dazu, um das zu entdecken. Um Gemeinde wirklich zu bauen. Gebet ist so wichtig. Nicht nur Mittwochsabend, sondern gemeinschaftliches Gebet einfach mal entwickeln lassen. Dann haben wir die Bibel. Bibelabende. Es gibt so tolle Dinge. Wir können mal Wortvorträge mal kommen lassen. Aus Wieden ist Leute kommen lassen. Oder woher auch. Neues Leben. Oder was gibt es noch? Keine Ahnung. Lasst euch was einfallen. Jeder kann was dazu beitragen, die Säule zu füllen, Gemeinde mitzuentwickeln, Gemeinde mit nach vorne zu bringen. Und natürlich dein Liebesmahl. Das habe ich aber gerade schon ausdrucksweise einiges erzählt darüber, wie jeder Gemeinde mitentwickeln kann. Liebesmahl, Abendmahl mitentwickeln kann, mit nach vorne bringen kann. Gemeinde ist lebensnotwendig, glaubt mir das. Im Hebräerbrief steht, versäumt die Zusammenkünfte nicht. Weil die Gefahr besteht, dass ihr am Ziel vorbeilaufen könnt. Ob ich nur 5 Meter am Ziel vorbeilaufe oder nur 1 Zentimeter, ich laufe am Ziel vorbei. Wir brauchen die gegenseitige Korrektur. Wir brauchen sie. Wir brauchen das gegenseitige Anfassen. Wir brauchen die gegenseitige Umarmung. Wir brauchen das gegenseitige, wir sind eins. Aber gestern Morgen bei der biblischen Andacht mit der Tanja fiel ein Wort, was mich total fasziniert hat. Da mussten wir anhalten, da haben wir erstmal drüber nachgedacht, über das Wort. Wir müssen eine Kultur in dieser Gemeinde entwickeln, die heißt Kommkultur. Struktur, eine Kommstruktur. Für die Menschen, die draußen sind. Eine Kommstruktur, komm rein. Eine Kommstruktur, nicht die, bleib weg, sondern komm. Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch aufbauen, ich will euch Freude im Leben geben. Jesus schenkt uns eine Komm-Kultur, komm rein. Und dann stand da und eine G-Kultur. Nee, da bin ich nicht für. Da fand ich nicht gut. Nee? Sondern eine Komm-Kultur und dann eine Bleib-Kultur. Fühle dich wohl. Das ist Gemeinde in einer Welt, die nur auf Bleib-Weg-Kultur ist. Jeder nur für sich selbst ist. Da müssen wir als Gemeinde einen Weg entwickeln, einen Weg entdecken, der Leute einladend wird. Nicht nur, dass wir einzelne Leute einladen, sondern tatsächlich, dass Leute fragend werden, wie die Hütte draußen zum Beispiel. Ich finde das total toll. Ich möchte aber ganz riesig Danke sagen an alle, die hier Nudeln hinlegen, an alle, die hier einmal im Monat, zweimal im Monat kommen, mit 2 Kisten mit Lebensmitteln mir dahinstellen. Und für die Leute, glaub mir, das tut und das ganze Geld, was wir bekommen, das ist wirklich gut. Das ist Zeugnis nach außen für die Welt hier draußen, dass in der Gemeinde die Menschen nicht nur, dass sie kommen können. Und das ist für Menschen so wichtig. Und ich habe jetzt schon so viele Gespräche hier führen können. Und ich möchte euch eine Story erzählen, die wir letzte Woche erlebt haben, weil letzte Woche oder vor 14 Tagen, als wir die Hütte gemacht haben. Vor 14 Tagen, ne? Vor 14 Tagen. Frank und ich haben uns hier an die Hütte haben wir gegeben, haben die Hütte neu mit Plastikfolie benagelt. Und dann hielt von so einer alten Klepperkiste, hielt hier vorne, kam eine Frau raus, die war total erschrocken. Wollen Sie etwa die Hütte abreißen? Nein, da dachten wir wollen die nur fertigstellen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da wissen Sie, ich gesagt, wenn Sie mal mein Auto draußen stehen sehen und hier drinnen, und da ist nichts in der Hütte drin, stellen Sie mal einfach an. Es kann sein, dass ich hier drinnen was habe. Und das macht die Frau. Und dann kommt man so mal ein Pläuschchen rein. Frau Friedrich, total nette Frau. Man lernt die Namen kennen. Und die Leute verlieren Hemmschwelle zur Kirche. Oft haben Menschen riesige Hemmschwellen. Trauen sie nicht reinzugehen, weil sie Angst haben, zu missioniert zu werden. Oder keine Ahnung, weil sie irgendwie ein paar religiöse Dinge machen müssen sollen. Das soll hier nicht so sein. Menschen sollen kommen können, sollen sich wohlfühlen können. Und das ist damit gemeint, mit den vier Säulen. Wir können diese Säulen füllen, ansprechen für Menschen, die draußen sind. Und Menschen, die hier reinkommen, merken, wow, hier kann ich Nicole sein, hier kann ich Andrea sein, hier kann ich sein, hier darf ich sein, hier bin ich angenommen. Das ist wichtig. Ein noch, dann bin ich durch. Wir leben als Gemeinde in einer multikulturellen Gesellschaft. Muss eine Gemeinde sich der ganzen Kultur anpassen? Ich sage nein, muss nicht. Was wir machen müssen, sollten, ist zeigen, dass wir Gemeinde sind. Wenn wir das Potenzial, was in uns steckt, auch ausschöpfen würden, jeder seine Gabe zu gucken, wo steckt sie, auch zu finden die Gabe, und sie dann einzusetzen in der Gemeinde, das hat eine kulturelle Auswirkung, das ist phänomenal. Denn jeder von uns, der hier sitzt, hat eine ganz andere Kultur. Eine ganz andere Kultur. Wir kommen zwar aus einem Ort, oh gut, ihr kommt aus Essen, ist ja noch eine andere Ecke. Ja? Aber wir haben alle verschiedene Kulturen. Unsere Lebenskultur. Und diese Lebenskultur ist wie ein riesiger Blumenstrauß. Ist wie ein riesiger Blumenstrauß, der nicht nur aus Rosen existiert, sondern aus viel verschiedenen, wunderbaren Blumen. Und so ist Gemeinde. Und so sollten wir Gemeinde leben. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass wir wirklich den Mut haben, nicht nur gleich rauszugehen, auszugehen, okay, das war's, dann Gott sei Dank ist der Kerl endlich fertig mit viermal, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wo kann ich mich vielleicht wiederfinden in dieser Gemeinde? Wo kann ich Gemeinde mitbauen? Oder dass ich vielleicht darüber nachdenke, wer war eigentlich schon lange nicht mehr hier? Wen könnte ich vielleicht mal einladen? Oder wen könnte ich mal mitbringen? Wir müssen gar nicht großartig missionarisch aktiv werden, draußen auf der Straße oder mit großen Aktionen. Sondern tatsächlich, wenn wir anfangen, unseren Glauben in meiner kulturellen Welt zu leben, die ich lebe, in meinen Oikos, dann können wir wirklich vieles bewegen. Ich sehe uns als Gemeinde nicht wie Jerusalem. Jerusalem war absolut jüdisch geprägt, die Gemeinde. Ich sehe mich eher so wie Antiochia. Antiochia war eine multikulturelle Gemeinde. Von vielen waren Afrikaner drin, da waren Spanier drin, waren Italiener drin, waren Araber drin, da waren Deutsche drin, da waren Duisburger drin, da waren Bergheimer drin, da waren Essener drin. Gab es da glaube ich noch gar nicht. Aber toll, aber spielen wir das mal weiter. Da waren verschiedenartige Menschen von Kulturen drin. Und diese Gemeinde in Antiochia hat es geschafft, eine Gemeinde zu werden, von da aus die große Explosion ausging in der Welt. Jerusalem war die erste Gemeinde. Aber Antiochia war die erste Gemeinde, wo die Christen genannt worden sind. Da wurden die Christen zuerst mal Christen genannt. Ist das nicht toll, einen Namen zu haben, Christen, einen gemeinsamen Nenner zu haben, Jesus, gemeinsam eine Gemeinde zu haben, eine Basis zu haben, Schmiedestraße. Ich finde das klasse. Ich wünsche euch für die kommende Woche Gottes Segen. Den Mut, setzt euch eine Überschrift. Ihr kennt das? Sag ich mittwochsabends immer, herzlich alle und zum Mittwochabend. Ich sage das mittwochabends auch immer, wenn ich dran bin, setzt euch eine Überschrift, was ihr diese Woche gerne machen wollt. Vielleicht habt ihr mit jemand Ärger. Geht hin, baut Brücken. Das ist wichtig. Gott befohlen. Amen.